Ja, schönen guten Morgen. Gestern hat ja Deutschland gewonnen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und deswegen habe ich meine Stimme verloren. Ja, kann man schon mal ein bisschen emotional werden bei so einer Veranstaltung. Von daher nehmt es mir nicht übel. Ich habe euch herzliche Grüße mitgebracht von meiner Tochter. Die Ann-Sophie, die grüßt euch ganz herzlich. Und ich möchte sehr gerne eure Grüße an den Klaus mitnehmen. An die Ann-Sophie auch gerne, genau. Was für ein glücklicher Mensch, darum soll es heute gehen, was für ein glücklicher Mensch. Der Liedermacher Reinhard May, weiß nicht, ob die Älteren unter euch den wenigstens noch kennen. Wow, super. Das ist der einzige Mann, der, glaube wirklich eine Zuhörerschaft von 0 bis 100 hat. Der singt in einem seiner Lieder von einer Begegnung in Amerika. Er saß da in einem Restaurant mit seiner ganzen Familie. Sie haben auf einer Reise einfach miteinander gegessen, waren froh und satt. Und dann heißt es am Nebentisch außer uns nur noch das grauhaarige Paar aus Texas, diese Golfhose, diese Föhnfrisur, na klar. Den ganzen Abend haben sie zu uns rüber gesehen, sie zahlen stehen auf und er bleibt kurz neben mir stehen, beugt sich zu mir herunter und sagt leise zu mir im Gehen, "What a lucky man you are." Welch ein glücklicher Mensch sind Sie. Eine ganz kurze kleine Begegnung, ist ja auch das, was Reinhard May auszeichnet, dass er so aus dieser kleinen Begegnung wirklich ein berührendes Lied macht. "What a lucky man you are." Das alte Ehepaar, das da am Tisch saß, hat am Nebentisch das posierende Leben gesehen und hat einfach gesagt, "What a lucky man you are. Was für ein glücklicher Mann bist du, dass du so eine Familie hast." Und da wird dem Dichter dann auch klar, ich bin glücklich zu nennen, so eine Familie zu haben. Und er schreibt am Ende des Liedes, "Du hast alles, was du wolltest. Was um alles in der Welt, wie viel unwichtiges Zeug dir oft den Blick darauf verstellt. Manchmal brauchst du einen Fremden, der dir einen Spiegel vorhält. What a lucky man you are." Was für ein glücklicher Mensch bist du. Ich möchte euch beglückwünschen, weil auch ihr lucky people seid. Also glückliche Leute seid. Ich beglückwünsche euch dazu. Ich kann dir sagen, what a lucky man, what a lucky woman you are, dass ihr Familie habt und so lustige Kinder. Ganz schön. Ich weiß noch, als ich Single war, da saßen wir so einen Abend auf einer Terrasse, saß bei einer Familie zu Gast und da kam dann eins der Kinder an und wollte auf den Schoß bei den Eltern und da sagte dann, ich weiß nicht, ob es der Papa war oder die Mama war, "Oh, das ist mir viel zu heiß, bleib doch weg." Und ich dachte, oh Mann, wie toll muss es sein, ein Kind zu haben, wie kann man das denn tun? Solches Vertrauen, so eine Liebe zu haben von dem Kind, dass es auf meinen Schoß will. Und dann sagt man, ach, das ist mir jetzt viel zu heiß. Heute bin ich Vater, ich weiß, dass es wirklich manchmal so ist, dass man jetzt wirklich nicht jemanden noch auf dem Schoß sitzen haben möchte. Aber einen Blick dafür zu kriegen, wie glücklich man ist, wenn man auch Familie hat, wenn man das geschenkt bekommt. Oder ich erinnere mich, ein geistlicher Vater von mir sagte mal, er hat sich mit Erschrecken dabei ertappt, wie er das Wort Schatz einfach so als Ruf zu seiner Frau, ohne irgendeinen Hintergrund und einen Sinn gesagt hat. "Schatz, kommst du mal her? Schatz." Und er sagte, "Schatz, das hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Vielleicht sogar Schatz." Ja, so zu einem scharfen Z, da wird man so ein bisschen an Gollum erinnert, wenn man Tolkien mag. Dabei ist er eigentlich mit seiner Frau wirklich gesegnet. What a lucky man you are. Und bei all dem, was einem dann vielleicht von außen mal bewusst werden sollte. Ich dachte auch, ich habe erst mit 32 Jahren geheiratet, von daher war ich auch relativ lange Single. Und ich habe gedacht, wenn ich auch Ehepaare sehe, die ihre Ehe vernachlässigen, die ihren Ehepartner wie die damit umgehen, das hat mir richtig im Herzen wehgetan. Ich habe gedacht, die wissen das gar nicht zu schätzen, was sie da haben. Und das ist auch manchmal so. Aber ich weiß trotzdem, auch als Christ, ich bin ja nicht nur gesegnet mit dem, was ich an Familie habe. Und ich weiß bei alledem, Familie kann auch schwierig sein, kann sehr nervend sein, kann extrem anstrengend sein, kann mir auch das letzte Stück Kraft rauben. Das ist ja auch so. Also man ist ja nicht nur glücklich, wenn man Familie hat. Und trotzdem, Familie selbst ist ein Geschenk, ist eine Möglichkeit, auch etwas zu haben. Und trotzdem weiß ich, wir sind als Christen auch zu beglückwünschen. Alleine deswegen, weil wir eine geistliche Familie haben. What a lucky man you are, dass du Christ sein kannst. What a lucky woman you are, dass du Christ sein kannst. Das ist etwas Besonderes. Und das ist so ähnlich wie das Glück als Familienvater oder Ehemann. Man sieht häufig auch als Christ eher das Normale. Man sieht's gar nicht mehr. Man sieht eher das Schwierige vielleicht oder das Nervige. Und je mehr man mitarbeitet in Gemeinde, desto mehr schaut man auch auf die Rückseiten von all dem. Und dann sieht man auch irgendwann, das ist eigentlich total anstrengend, total nervig. Und wieso bin ich das denn jetzt eigentlich noch? Was habe ich hier mit dieser Gemeinde zu tun? Was habe ich mit diesem Werk zu tun? Aber das stimmt nicht. Das ist nicht alles. Sondern eigentlich ist es ein Vorrecht, Christ zu sein. Wir sind lucky people. Wir sind glückliche Menschen, dass wir Christen sein dürfen. Und das muss man genauso wie bei einer Familie vielleicht mal von außen nochmal gesagt bekommen. Da muss man nochmal darauf hingewiesen werden. Ich habe dazu euch einen Text mitgebracht aus dem 2. Petrusbrief. Einmal klicken bitte, genau. Der fängt eben mit diesem Glück an, Christ zu sein. Das sind, um das vorweg zu sagen, nicht Leute, die glücklich sind im Sinne des Glücks, das wir immer in der Werbung erzählt bekommen. Von daher also konsumglücklich. Ne? Also denen ging es nicht immer super, sondern das sind gerade auch Petrus selbst hat das ja erlebt. Er war Jünger Jesu und er hat viel, viel Leid erlebt, weil er Christ war. Und er hat an Leute geschrieben, die das auch erlebt haben, denen es vielleicht äußerlich besser gegangen wäre, wenn sie keine Christen gewesen wären. Und trotzdem kann er das hier schreiben. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Es ist ein Glück, Christ zu sein. Es ist etwas Beglückendes, es ist etwas Gutes, es ist etwas Schönes, dass wir das sein dürfen. In seiner göttlichen Macht hat uns Jesus alles geschenkt. Es gibt ein altes Lied, das offensichtlich hier nicht bekannt ist. Es hat mich etwas gewundert, aber das liegt vielleicht daran, dass ihr auch eine Gemeinde mit vielen Jüngeren seid. Aber es ist ein Lied, das ihr euch vielleicht von den Älteren mal beibringen lassen solltet, nämlich das Lied: Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Das ist ein ganz tolles Lied, weil dieses Lied besteht eigentlich nur daraus, dass jemand sagt, was wir alles haben. Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Also nicht Christ sein als eine unbewegliche Sache, sondern wir haben ein Fundament, auf dem wir sein können, wie Jesus ist. Und da ist es am Schluss, oder da werden ganz viele Bilder aufgezählt, wie Gott, wie Jesus ist, da, dass er ein Halt in unserer Not ist. Dass er uns Trost im Leid ist. Dass er uns Kraft und Vergebung gibt. Und am Ende heißt es dann, wir haben alles in dir, Herr Jesus Christ. Wir haben alles in dir, Herr Jesus Christ. Das ist uns vielleicht nicht immer bewusst, wie einem das auch nicht alles bewusst sein kann. Alles hat uns Jesus geschenkt. Und das Größte ist sicherlich, durch Jesus bekommen wir Vergebung unserer Schuld. Wir bekommen unsere Schuld vergeben. Alle Dinge, die wir jemals falsch gemacht haben, sind uns vergeben. Alle Dinge, die wir jemals falsch machen werden, werden uns vergeben. Das darf ich auch wissen. Das wird mich nicht dazu führen, da sagt die Bibel, dass ich jetzt leichtfertig werde mit der Sünde. Überhaupt nicht, weil Sünde mein Leben kaputt gemacht und das andere Leute auch. Aber das gibt mir so viel Zuversicht und so viel Halt in meinem Leben und so viel Aufatmen, weil ich mich nicht die ganze Zeit schlecht fühlen muss. What a lucky man you are, what a lucky woman you are, dass du das erleben darfst, dass du das wissen darfst, dass du das glauben kannst. Wie glücklich bist du, wenn du Jesus kennst. Und darüber hinaus heißt ja jetzt in Vers 4, wir haben so viele wunderbare Zusagen von Jesus erhalten. Zum Beispiel, dass er bei uns ist bis zum Ende der Welt. Bis zum letzten Tag, bis zur letzten Sekunde der Welt. Und übrigens hört das dann ja nicht auf, sondern dann fängt es ja erst richtig an, dass wir ihn wahrnehmen, wie er ist. Vom Anfang bis zum Ende unseres Lebens sind wir getragen. Niemand von uns kommt aus eigener Entscheidung auf die Welt. Niemand von uns hat sich das ausgesucht, auf die Welt zu kommen. Und nicht einmal unseren Eltern können wir da sagen, naja, die haben sich dafür entschieden, auch das ist nicht wahr. Sondern Gott selbst hat uns ins Leben gerufen. Er hat uns geschaffen. Er hat unseren ersten, er ist der erste Gedanke gewesen, der an uns gedacht hat. Niemand von uns tut auch nur einen Atemzug ohne Gott. Wenn Gott sich abwenden würde, würden wir sofort sterben. Wir sind, sagte mal jemand, solange Gott will, bin ich unsterblich. Solange Gott will, bin ich unsterblich. Kann mir nichts etwas anhaben. Kann mir zwar schlecht gehen, aber solange Gott an mir festhält. Und übrigens, wenn Gott den Lebensfaden abschneidet, dann ist es vorbei. Das entscheidet er. Da können sich die Ärzte auf den Kopf stellen. Dann können die nichts mehr machen. Es liegt in Gottes Hand, mein ganzes Leben. Und wir haben Gott sei Dank eben nicht nur einen Schöpfer, der uns auf die Erde setzt und tschüss, sondern der uns auf die Erde setzt und dann jeden Atemzug von uns begleitet, dem wir wichtig sind. Er kümmert sich um uns, weil er uns liebt. Wir dürfen zu ihm beten und wir können wissen, dass er zuhört. Ich habe das neulich erlebt im Krankenhaus. Ich war mal so 3 Tage im Krankenhaus und hatte da mit etlichen Leuten zu tun. Ich war auf so einer Durchgangsstation, so eine Aufnahmestation war das nur. Da kamen die Leute hin, die eben Kurzlieger waren. Das heißt, man kam dann in eine Notaufnahme und dann hat man möglichst kurz da gelegen und dann wurde man gleich wieder weiter, entweder heimgeschickt oder weiter verwiesen. Und da, naja, also da waren auch welche dabei, die nicht Kurzlieger waren, sondern die einfach hier mal ganz kurz geparkt wurden und dann wurden die woanders hingeschickt. Und welchen eigenartigen Konzepten ich da begegnet bin bei den Menschen, das hat mich echt erschreckt. Der eine sagte immer, es wird schon schief gehen, sagt er zu uns. Es wird schon schief gehen, wenn er irgendwie eine Operation oder irgendeine Untersuchung hatte. Und er hatte einen Herzkatheter gesetzt bekommen. Also die Untersuchung selbst ist schon einigermaßen gefährlich und beunruhigend. Und das, was rauskam, war es auch. Es wird schon schief gehen. Und ich dachte, Mann, das ist nicht viel. Was ist denn, wenn es schief geht? Hält das ein Leben fest? Oder ich habe dann einen anderen erlebt, der sagte immer, ja, meine Frau, die würde jetzt sagen, das hat irgendeine Bedeutung. Ich sage, aber das ist der, also es ist so ein großer Zufall, dass ich hier hingekommen bin. Und seine Frau, die auch in eine unserer Gemeinden geht, die hat ein Bewusstsein davon gehabt, dass das kein Zufall war, dass er da hinkam. Dass Gott ihn gerettet hat. Also es hätte auch ganz anders ausgehen können. Und der dritte sagte, war ein alter Mann, der seit Wochen in irgendwelchen Krankenhäusern war, der sagte, ich habe ihn gefragt, beten Sie denn? Können Sie denn wenigstens beten in Ihrer Situation? Der war ganz verzweifelt. Und er sagte, ja, ich bete. Dann sage ich, ja, das ist schön. Zu wem beten Sie denn da? War ganz irritiert, sagte er. Ja, an Gott kann ich nicht glauben, der hat so viel Schreckliches zugelassen. Also, zu wem betet er denn da? Ja, ich kann beten, aber ich weiß nicht zu wem. Und das tat mir so leid. Ich habe für ihn gebetet, aber was haben wir für ein Vorrecht? In der Nacht, in der ich da eingeliefert wurde, konnte ich beten dafür, dass Gott mir hilft und dass Gott mich hält und dass Gott mir auch Genesung gibt oder mich in dieser Zeit einfach nicht alleine lässt und mich tröstet. Und übrigens hat Gott mir auch dann viele Leute zur Seite geschickt. Wie viele Leute haben sich dann per WhatsApp bei mir gemeldet oder hinterher nochmal was gesagt? Also mit denen ich jetzt nicht verwandt bin, sondern die einfach geistliche Geschwister sind. Was haben wir da für einen Halt im Leben? Und wie viele Menschen würden sich sowas wünschen? Gott kümmert sich um uns. Er ist nicht nur Gott, sondern er ist mein liebender Vater. Gott sei Dank. Und dann steht hier aber auch noch, dass wir dem Verderben entfliehen können, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierde ausgeliefert ist. Also ich will hier nicht schwarz-weiß malen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wissen wir doch, was damit gemeint ist. Das Verderben, das auch in uns selbst schlummert. In uns allen schlummern, allerdings mit ziemlich leichtem Schlaf, so viele Begierden, so viele Sehnsüchte, die nicht alle gut sind. Also bei manchen Leuten schlafen alle Begierden, das stimmt schon, das ist auch nicht gut. Aber es gibt so viele negative Dinge, die in mir drin sind. Zum Beispiel Neid und Missgunst. Das ist etwas, wo ich dem anderen das einfach nicht gönnen kann und auch nicht gönnen will und mich immer darüber beklage, wie es mir selbst geht. Und ich würde mir das wünschen, dass es mir ginge wie dem anderen. Ich bin so neidisch auf den Menschen. Manche Leute interessiert das nicht, aber manchen Leuten ist das ein ganz starkes Gefühl. Oder Ehrsucht, dem begegne ich auch immer wieder mal, ein dringendes Verlangen danach, geehrt zu werden, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und sei es negative Aufmerksamkeit. Und da gibt es manchmal so verheerende Sehnsüchte in uns, die unser ganzes Leben kaputt machen. Da passieren Sachen in unserem Leben, die wollen wir alle nicht, aber die entstehen einfach dadurch, dass in uns etwas ist, eine Begierde, eine negative Begierde, die einfach uns in das Verderben reißt. Und da heißt es, als Christ darf ich davon frei werden. Das heißt nicht, wenn ich Christ bin, habe ich sowas nicht mehr. Das ist ja Unsinn, das stimmt ja gar nicht. Aber als Christ darf ich Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Ich darf Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Was heißt denn das? Also göttliche Natur ist ja nicht so eine überirdische Sache, nicht irgendwie ein Alien werden oder so. Aber als Christ kann ich durch Gottes Hilfe und durch sein Wirken ihm ähnlicher werden. Gott will mich verändern und das macht mich zu einem glücklichen Menschen. Um das ein bisschen genauer zu sehen, der zweite Punkt. Was für ein Glück ist es, nicht nur ein Christ zu sein, sondern was für ein Glück ist es, als Christ wachsen zu dürfen? Was für ein Glück ist es, als Christ zu wachsen? Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit dazu kommt oder manche übersetzen da Tugend. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Und zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Christ zu sein ist keine einmalige Sache. Christ zu sein ist nicht eine einmalige Entscheidung, wo ich dann mich für irgendein Weltbild entscheide, wo ich sage, ich setze mir jetzt einfach die Brille auf, durch die gucke ich die ganze Welt an, das war's. Christ zu sein ist auch nicht eine ganz bestimmte Sicht, weiß ich, politische Sicht, die Dinge so und so einzuordnen oder so. Das ist und das ist auch keine religiöse Übung, die ich da irgendwie ausführe. Sondern Christ zu sein ist eigentlich ein Christ werden. Das ist eine Wesensveränderung, die mit mir vorgeht. Innen drin wird etwas verändert und das hat dann Auswirkungen und soll Auswirkungen haben auf mein ganzes Leben, auf mein ganzes Verhalten, auf mein ganzes Denken. Das soll all das langsam aber sicher verändern. Das heißt nicht, dass ich hinterher dann so ein uniformierter Christ werde und alle werden gleich, sondern gerade meine Persönlichkeit, die mir Gott gegeben hat, so wie mich Gott geschaffen hat, das wird alles von Gott so verwandelt, dass die guten Dinge, die er in mich hereingelegt hat, strahlen und die schlechten Dinge zurückgedrängt werden. Und es wird so sein, dass wir im Himmel total unterschiedlich sind. Da wird es nicht ein Einheitschristentum geben. Aber wir werden uns einig sein in dieser ganzen Verschiedenheit. Wir werden besonders sein. Und diese Wesenveränderung, die fängt hier an. Luther hat das mal so ausgedrückt. Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein gesund Werden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt nicht alles, es reinigt sich aber alles. Das ist ein Glück, dass ich anders werden darf. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch an diese Werbung erinnern kann. Ich will so bleiben, wie ich bin. Eine Werbelüge. Die Leute, die das essen wollten, was da beworben wurde, die wollten nicht bleiben, wie sie sind, sonst hätten sie das nicht gegessen. Da ging es ja darum, dass man sich ändern wollte. Deswegen hat man dann so fettarmes Zeug gegessen. Leute waren mit ihrer Figur oder ihrer Fitness unzufrieden und dachten, naja, am einfachsten geht's, ich schmier mir irgendwas Fettarmes aufs Brot. Das ist auch ganz nett, kann man ja auch machen. Aber als Christ gebe ich zu, ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich will nicht bleiben, wie ich bin, sondern ich will anders werden, ich muss anders werden, ich darf auch anders werden, Gott sei Dank. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist das Geschenk, das Jesus uns gemacht hat. Christsein ist ja eben nicht nur das, hier, das muss alles dazukommen, sondern die Voraussetzung, die steht ja in den Versen vorher, nämlich der Jesus hat uns alles geschenkt. Aber jetzt mache ich auch was draus. Das ist ein Geschenk, das ich habe. Der Heilige Geist, der in mir ist, den will ich auch wirken lassen. Ein Geschenk will ausgepackt werden. Ich weiß nicht, wer von euch bei irgendwelchen Geburtstagen sich hinterher sagt, oh, der Gabentisch, der sieht so fantastisch aus, das ist so ein schönes Papier. Und die Sachen sehen so schön aus, das ist ja wunderbar eingepackt. Das lasse ich mich nächstes Jahr hier stehen und dann baue ich einen noch schöneren Tisch daneben auf. Ja, Quatsch, wir würden anfangen, die Dinge auszupacken. Also, ich glaube, Kinder so mit einem Jahr, die fanden, glaube ich, das Geschenkpapier noch schöner, als was drin war. Die fanden das so schön ruschelig und das hat so schön, war so schön bunt und so. Aber irgendwann merkt man, das, was drin ist, ist das Eigentliche. Und so möchte ich auch das Geschenk auspacken. Unsere Ann-Sophie, 11 Jahre alt, hat vor einiger Zeit ein Kissen bekommen. Ja, allerdings ein Kissen zum Selbstmachen. Ist noch kein Kissen, immer noch nicht. Das hat, kann man selbst knüpfen, 4.900 Knoten. 70 mal 70. Da sitzt du stundenlang dran und ist fleißig. Es erfordert Geduld und es lehrt Geduld. Und am Ende hat man aber ein Kissen, das hat man selbst gemacht. Da kommt so langsam so ein schöner Pferdekopf raus und das sieht ganz toll aus. So schön weich und kuschelig. Aber das muss ich eben selbst herstellen. Und dann habe ich was Besonderes. Petrus beschreibt hier, dass Glaube etwas Dynamisches ist, etwas sich Veränderndes ist, etwas uns Veränderndes. Das fängt mit dem Glauben an, mit dem Vertrauen auf Jesus, mit dem Geschenk annehmen. Und dann kommt dazu Charakterfestigkeit. Und jetzt kann man denken, ja, das ist so eine Art Selbstoptimierung. Das ist ja heutzutage auch so, dass man selbst optimiert ist. Dann hat man nicht mehr eine Uhr, sondern so ein Armband, das einem permanent auf irgendwelchen Kurven zeigt, wie man immer besser wird. Hier geht es nicht um eine geistliche Vervollkommnung, sondern hier geht es letzten Endes, wenn man mal das Letzte anguckt vom ersten Abschnitt, es geht darum, dass ich ein Mensch werde, der Menschen liebt. Das ist das Ziel. Nicht, dass ich besonders toll werde, sondern das Ziel ist, dass ich ein Mensch werde, der Menschen liebt. Und dazu muss ich mich verändern, weil das ist nichts, was ich von mir aus tue. Also es gibt ein paar Menschen, die liebenswert sind, die kann jeder lieben, aber dass ich Menschen liebe, die nicht liebenswert sind, Das ist ein Geschenk Gottes, das, was in mir passiert. Wie soll ich das tun? Wenn ich hier über den Westerwald fahre, dann komme ich da oben, ich glaube, das ist so bei, wie heißt denn das, Nistermöhrendorf da so, da ist oben so ein kleines Wäldchen und ab und an muss man da aus natürlichen Gründen mal nebenan ranfahren. Es war so eine Sitzung, wo es recht spät wurde und ich dachte, okay, muss man noch nebenan. Es war Nacht, dunkel, wie es ja auf dem Westerwald manchmal richtig schön dunkel ist. Und dann sah ich etwas Wunderbares. Das habe ich das letzte Mal beim Zelten, glaube ich, gesehen. Wenn man nämlich gerade in dieser Zeit, so Mai, Juni, draußen am Waldrand Glühwürmchen sieht. Weiß ich, ob das schon jemand gesehen hat von euch. Das sieht fantastisch aus. Eine der romantischsten Sachen, die man überhaupt sehen kann. Ein kleiner grünlicher Punkt schwebt da, völlig lautlos. Und dann kommt noch einer und noch einer. Das sieht wunderschön aus. Und man hört nichts. Man hört ein bisschen die Grillen zirpen, aber diese kleinen Glühwürmchen, die pressen nicht mit ächzenden Klagelauten ihr Leuchten da in die Nacht, sondern die können einfach leuchten von innen heraus. Die können das einfach. Also die können das nicht immer. Die müssen erst mal so reif werden, dass sie das dann auch können. Und dann entsteht das ganz einfach in ihnen, ein Licht. Ich möchte natürlich meinen Fleiß da reinsetzen und auch etwas an mir verändern lassen. Und das ist auch nicht völlig unanstrengend, das stimmt schon. Ich möchte meinen Fleiß daran setzen, geistlich zu wachsen, aber das soll nicht ein Bemühen sein, das zwanghaft etwas hervorbringt und hervorpresst, sondern es ist ein Auspacken, ein natürliches Auspacken meines Geschenks. Glaube stärkt meinen Charakter. Und wenn mein Charakter schlecht ist, dann sollte ich ihn dringend von meinem Glauben verändern lassen. Das wird nämlich besser dadurch. Ich kann das jetzt nicht alles auslegen, was das jetzt alles bedeutet. Und da merkt man aber, das ist ein Prozess. Geistliche Veränderung ist immer ein Prozess. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Kennt ihr Asterix und Obelix? Da gibt es Asterix und Trabantenstadt. Da ist es so, dass der Asterix und Obelix da so mit Zaubertrank getränkte Eicheln haben. Die schmeißen die in ein Loch rein und da steht, fupp, ein fertiger Baum. Und der Asterix sagt, wow! Und dann sagt der Obelix, ja und? Ja, aber guck mal, wie schnell das geht. Ich habe noch nie gesehen, wie schnell das geht. Was weiß ich, wie schnell diese Bäume wachsen. Ja, so Bäume, die wachsen wahnsinnig langsam. Das dauert seine Zeit. Wir glauben aber, dass geistliche Erkenntnis oder geistliche Veränderung immer schwupps gehen sollen. Da soll etwas Fixenfertiges da stehen. In der Bibel stehen fast alle geistliche Veränderungen in einem wachstümlichen Prozess. Es wird meistens mit Pflanzen verglichen. Manche Pflanzen sind auch ein bisschen schneller als so eine Eiche, aber trotzdem, das dauert einfach seine Zeit. Das ist gar nicht schlimm. Es wächst, es verändert sich. Glaube stärkt meinen Charakter oder meine Tugenden. Und dann kommt geistliche Erkenntnis dazu. Ich erkenne Dinge von ihrem geistlichen Hintergrund her. Da kommt Selbstbeherrschung dazu. Ich kriege mich an manchen Stellen besser in den Griff. Ich merke, dass ich etwas nicht tun muss, sondern etwas anderes tun kann. Dann kommt Standhaftigkeit oder Geduld dazu. Ehrfurcht vor Gott. Ich erkenne diesen großen Gott als liebenden Vater, aber auch einen großen und allmächtigen. Und dann entsteht in mir Liebe zu den Glaubensgeschwistern, zu denen, die mir nahe sind, die mit mir glauben. Und dann auch darüber hinaus, nicht nur dieser Kuschelclub, sondern auch darüber hinaus zu allen Menschen. Das ist etwas, was man in Gemeinde erleben, was man hier lernen kann. Und da bist du ein glücklicher Mensch. Also erstmal ein glücklicher Mensch, dass du Christ bist, dann ein glücklicher Mensch, weil du dich verändern kannst und dann ein glücklicher Mensch, wenn du als Mitarbeiter in dieser Gemeinde da mithilfst, dass Menschen sich verändern und dass Menschen Christen werden. Also als Mitarbeiter bist du glücklich zu preisen. Und dann schau bitte nicht nur auf die Anstrengung und das Stressige und das Nervige, sondern schau darauf, was alles dadurch möglich ist. Was für ein glücklicher Mensch. Wohlwissend, in Gemeinde gibt es auch Schweres. Ermüdendes, Frustrierendes, Verletzendes, das gibt es auch. Aber es lohnt sich, trotzdem dran zu bleiben, wie bei der Familie. Und da muss ich mal auf die Schönheit und das Vorrecht hingewiesen werden. Und vielleicht mal so ein Gedanke, stellt euch vor, der christliche Glaube wäre etwas Negatives. Wir würden einen anderen, es gäbe einen anderen Gott als den, den wir haben. Wir haben doch schwer Glück. Wie viele Leute glauben an andere Götter, die es nicht gibt? Aber es könnte ja sein, dass Gott existiert und böse ist. Aber er ist es nicht. Er ist wunderbar und er ist fantastisch. Und die Botschaft dürfen wir Leuten sagen. Damit können wir zu Leuten gehen und wir können wissen, wenn die Kinder in der Jungschar etwas mitkriegen, dann wären das bessere Menschen, schlicht und ergreifend. Unsere Jungschar-Kinder sind vielleicht dann nicht diejenigen, die irgendwelche Sachen kaputt machen, weil sie Respekt vor Menschen und vor Eigentum und vor der Schöpfung haben. Das haben wir ihnen beigebracht, steht in dem Buch drin. Ist doch etwas Gutes, ist doch etwas Schönes. Und die Klarheit, Petrus sagt, wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Hier spricht er nicht von Leuten, die keine Christen sind, sondern er spricht von Leuten, die wissen, meine Schuld ist vergeben, aber bei denen sich nichts tut. Und das ist total schade. Ein Christ, der das nicht umsetzt, der sich nicht verändern lässt, das ist total schade. Und eigentlich hast du vergessen, dass du von deinen Sünden gereinigt worden bist und häufst neue Sünden auf. Ist doch schade. Das ist eine Orientierungslosigkeit. Wie so ein Blinder durch die Gegend tappt. Also wenn ich jetzt heute Morgen mit meinem Navi hierher gefahren bin, ich hätte das ja auch ohne Navi geschafft, weil ich bin ja fast zu Hause. Ne? Natürlich hätte ich das gefunden. Klar, aber wenn man hier zum ersten Mal hinfährt und dann irgendwie mit einem Navi oder so, ist das eine schöne Sache. Aber wie viele Richtungsänderungen musste ich unterwegs machen? Also wenn ich auf das erste Schild gewartet hätte, das mir Helmutrot anzeigt, das hätte einen Moment gedauert. Sondern ich bin dann erst auf die A45, dann bin ich die 414 hier hoch, dann bin ich hier oben, war ich in Gedanken, bin dann hier vorne nicht direkt abgebogen, sondern dann über Sürth hier rüber gefahren und dann hier reingekommen und so. Und dann wusste ich, dass ich hier hinten rumfahren muss und dann um die Ecke nochmal fahren. Man sieht das ja schon von weitem, muss aber außen rumfahren und so. Ich muss viele Veränderungen vornehmen. Ich muss immer wieder Korrekturen auch vornehmen. Also Christsein lebt auch davon, sich zu korrigieren. Dritter kurzer Punkt. Immer die dritten Punkte sind bei mir immer am kürzesten. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Was für ein Glück in der Zukunft. Es wird Christen ja manchmal vorgeworfen, sie würden alle aufs Jenseits vertrösten. Und ich halte diesen Vorwurf für berechtigt. Weil viele Christen machen das. Die leben nur irgendwie mit ihrem Kopf im Jenseits, aber gestalten hier im Diesseits nichts. Das ist ein Fehler. Das liegt aber nicht an der Botschaft Jesu Christi, sondern es liegt an den Leuten. Das ist ein Fehler, das ist ein Fehlverständnis. Manche Leute kümmern sich so sehr um sich und den Himmel, dass alles, was hier abläuft, total vergessen wird. Aber unser Leben soll ja nicht unfruchtbar bleiben, nicht untätig bleiben. Sondern hier heißt es, wir sollen unsere Berufung und Erwählung festmachen oder bestätigen. Wir dürfen ja leben als Christen. Und das Leben, das wir hier bekommen haben, das ich von Gott geschenkt bekommen habe, da soll ich nicht geringschätzen, sondern ich habe diese Jahre hier geschenkt bekommen. Einmalige Jahre, aus denen ich etwas machen kann. Auf der anderen Seite darf ich wissen, es gibt ja mehr. Ich muss ja nicht alles in diese Jahre reinpacken. Und Menschen, die versuchen, alles in diese paar Jahre reinzupacken, die werden erleben, dass ihr Leben platzt. Dafür ist dieses Leben nicht gedacht, das funktioniert nicht. Ich kriege nicht alle meine Sehnsüchte befriedigt, das funktioniert nicht. Sondern Gott hat eine Ewigkeit geschaffen, in der wir leben dürfen, auf die wir uns freuen dürfen. Weil ich so oft hier predige, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich es schon mal davon erzählt habe, aber ich werde es nicht müde, davon zu erzählen, nämlich von einer alten Frau, die mir wirklich ein Glaubensvorbild ist. Sie hat ihr Leben lang christliche Tugenden, Charakterfestigkeit eingeübt. Und mir haben Leute, die sie auch schon ganz lange vorher kannten, gesagt, meine Güte, was hat die alles durch? Sie hat eine schwierige Ehe erlebt. Sie hat schwierige und verletzende Dinge in ihrem Leben erlebt. Sie hat auch viel kämpfen müssen. Schicksalsschläge, Krankheiten. Und am Ende ihres Lebens oder gegen Ende ihres Lebens mit über 90 ging es ihr nicht gut. Konnte manchmal gar nicht aufstehen einen Tag. Und manchmal, wenn sie dann aufgestanden ist, hat sie Schmerzen gehabt. Und die saß am Kaffeetisch der Senioren manchmal mit meiner Schwiegermutter zusammen. Die war da fröhlich noch 20 Jahre jünger. Und da sagt die, wenn dann so der ganze Tisch sich unterhalten hat, wie geht's uns denn? Und die Senioren haben sich dann häufig über Krankheiten unterhalten. Logisch, weil das ist eben das, was allen Leuten so ein bisschen geht. Und dann sagt sie, so, jetzt hören wir mal auf mit den Krankheiten und freuen uns auf den Himmel. Ich dachte, ja. Und das war den alten Leuten eine ehrliche, gute Ermahnung. Und sie wussten, diese Frau, die freut sich wirklich auf den Himmel. Die ist nicht so weit schon im Himmel angekommen, dass sie jetzt hier das alles hinter sich lässt oder so. Die hat auch damit gekämpft. Und da ist sie nicht vertröstet worden, aber sie ist getröstet worden. Und die ist wirklich, als sie dann gestorben ist, die ist dann nur noch schnell zu Jesus rübergegangen. Die war schon halb da. Das hat ihr Leben erfüllt. Und da hat aber der Himmel eigentlich in ihr Leben reingeschienen. Da hat man gemerkt, da ist schon was hell geworden. Das ewige Reich, das ist schon sperrangelweit offen. Ganz offen. Was für ein Glück haben wir da? Das ist eine konkrete, hoffnungsvolle Aussicht. Das ist keine Vertröstung. Das ist eine konkrete, hoffnungsvolle Aussicht. So ähnlich wie mein Urlaub, der mir bevorsteht, auf den ich mich jetzt schon freue und jetzt schon mal dann in so kleinen Reiseführern über Rügen mich da so interessiere und informiere und so. Und ich weiß trotzdem, im Moment bin ich noch nicht auf Rügen, müssen noch ein bisschen weiterarbeiten, aber ich freue mich drauf. Das ist eine konkrete Aussicht. Das kann mich aber motivieren. Es motiviert mich dabei, jetzt noch durchzuhalten und weiterzuarbeiten und nicht aufzuhören. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Im Idealfall. Vor vielen Fehltritten wird uns Gott bewahren. Also wenn wir das tun. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, wird euch weit offen stehen. Was für glückliche Menschen wir doch sind. Dass wir unser Leben hier als Christen leben können, dass wir Jesus kennen, dass wir dieses Leben gestalten können als Christen, dass wir anders werden können und dass wir ein Ziel für unser Leben haben, nämlich im Himmel anzukommen. Wo dann alles Vorläufige aufhört, alle Unzulänglichkeiten, alle Schmerzen, alle Fehler, alle Tränen. Und da wird Glück sein im Überfluss. Amen. Ich bete mit uns. Und ich danke dir, Herr Jesus, für dieses große Glück, das du uns gibst. Danke dafür, dass wir nicht nur deswegen gerne Christen sein können, weil wir irgendwie die Hölle vermeiden, sondern dass wir uns ganz konkret über das freuen können, was du in unserem Leben jetzt tust und auch, dass wir uns auf den Himmel freuen können. Hilf uns doch dabei, bitte, dass unser Leben auch in der kommenden Woche davon erfüllt ist, dass wir da mal einen Gedanken dran haben, dass wir uns vielleicht selbst ertappen, wenn wir wieder jammern über die Dinge, die nervig sind oder doof sind oder nicht gut sind und dass wir uns über das Glück freuen können, dass wir all das dir auch bringen können, dass wir von dir gehalten und getragen werden, dass wir von dir gesegnet sind, dass du uns so viel konkrete Hoffnung gibst. Segne uns dabei bitte. Amen.